Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es gab heute einen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe oder ob ich absage.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Und da bin ich wirklich froh, dass sich mein Gast das noch einmal überlegt hat und sich dann doch auf den Weg zu mir gemacht hat, mich zum Interview zu treffen. Aber vielleicht erzählen wir die Geschichte erstmal der Reihe nach. Es war also einer dieser wirklich sehr heißen Tage in Hamburg, die wir in der vergangenen Woche hatten. Ich glaube, wir hatten so um die 28 Grad, was wirklich außergewöhnlich ist und auch nicht die besten Temperaturverhältnisse, sich in einem kleinen Raum ohne Fenster zu treffen, um ein Podcast-Interview aufzunehmen. Und hier haben wir tatsächlich schon die erste Besonderheit an dieser Episode, denn die meisten Interviews, die ich für meinen Podcast führe, die führe ich ja remote, also online über Riverside. Da mein Gast aber genau wie ich in Hamburg lebt, haben wir uns zum Interview persönlich verabredet. Macht ja auch Sinn. Aber wo führt man jetzt ein Podcast-Interview, wenn man kein externes Studio dafür hat oder wenn man zu Hause eben kein richtiges Studio hat, wo man sich gut hinsetzen kann, um dieses Interview aufzunehmen? Nun, mittlerweile gibt es schon einige ganz coole Möglichkeiten, in Großstädten Podcast-Interviews extern eben auch aufzuzeichnen. In Hamburg haben wir zum Beispiel das Hotel Tortue. Die haben ein sehr stylisches, kleines Podcast-Studio. Das ist wirklich toll. Da steht ein Rodecaster. Das ist dieses kleine Mischpult von Rode, das viele PodcasterInnen haben und nutzen. Mikrofone sind angeschlossen. Ich glaube, das sind sehr gute Shure-Mikrofone. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kopfhörer liegen dafür auch bereit. Und da kann man sich einmieten. Und da muss man auch nicht lange mieten, sondern eben nur für einige Stunden. Das kostet, ich meine, 125 Euro für 3 Stunden. Das ist wirklich ein fairer Preis. Da kann man, glaube ich, wirklich nichts gegen sagen. Und es ist eine tolle Atmosphäre dort. Mit einem großen Fenster und blickt direkt in die Hamburger City rein. Man ist sozusagen auf Bürgersteighöhe und die Leute können auch einem beim Podcasten zugucken. Da habe ich selber schon einmal ein Interview gegeben, da war ich als Gast eingeladen. Das war wirklich sehr schön. Und da hätte ich mich auch sehr gerne mit meinem Gast getroffen. Das ging aber nicht, weil es bereits belegt war. Ich verlinke dieses Hotelstudio einfach mal in den Shownotes, denn wenn du in Hamburg bist und suchst vielleicht auch mal nach einem guten Podcast-Studio, dann versuch's doch einfach mal, probier's mal aus. So, dann habe ich also recherchiert und man muss sagen, mittlerweile gibt es wirklich einige Möglichkeiten, auch für eine einzige Aufnahme eine Location zu finden oder für eine Stunde, für 2 Stunden. Zum Beispiel im Hamburger Ding, das ist ein Coworking Place und auch eine Event-Location auf dem Kiez, meine ich. Und da kostet die Miete dann ab 75 Euro die Stunde. Das geht also auch noch völlig klar und auch dazu setze ich den Link direkt mal in die Shownotes. Das kenne ich aber nicht persönlich, das habe ich nur auf den Fotos online gesehen. Sieht ganz stylisch aus. Für mein Interview habe ich mich aber für eine ganz andere Variante entschieden. Naja, so anders ist sie nicht, aber ein bisschen. Ich habe nämlich die komplette Technik ja zu Hause. Sprich, ich habe 2 externe Mikrofone, die ich eben mitnehmen kann. Ich habe ein mobiles Aufnahmegerät. Ich habe Kopfhörer und auch Equipment, um das Ganze per Video aufzunehmen. Dazu aber gleich mehr. Also habe ich uns in einem Coworking-Café in St. Georg einen Raum gemietet. Für 2 Stunden. Dass es an dem Tag allerdings so heiß wird, dass wir da eine kleine Sauna gemietet haben oder dass ich da eine kleine Sauna gemietet habe, das konnte tatsächlich ja keiner ahnen und kommt auch nicht so richtig häufig vor. Ich hatte allerdings, das muss ich zugeben, die Akustik ein bisschen unterschätzt. Der Raum war zwar abschließbar und trotzdem waren die Wände so dünn, dass wir von dem Kaffeebetrieb doch einiges mitbekommen haben. Fand ich allerdings zum einen gar nicht so schlecht. Das hat eine gewisse Atmosphäre gegeben. Das fand ich ganz interessant. Und zum anderen bin ich mir sicher, wenn ich die Aufnahme durch Auphonic bearbeiten lasse, dann wird das Programm diese störenden Nebengeräusche bestimmt rausfiltern. Es hat auch so gut funktioniert. Auphonic kommt mit in die Shownotes, genauso wie das Coworking Café, in dem wir aufgenommen haben. Und da ich ja mittlerweile nicht nur Audio aufnehme für meinen Podcast, sondern auch Video, stand ich natürlich vor der nächsten Herausforderung: Kamera und Licht. Eine wirklich gut geeignete Kamera mit einem starken Weitwinkel für so einen kleinen Raum hatte ich nicht. Aber da ich schon seit Monaten mit dem Gedanken gespielt habe, mir mal eine Actioncam zu holen, also so eine kleine Kamera, war das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit dazu. Und manchmal braucht man Gelegenheit, um dann eben auch shoppen zu gehen. Ich habe mir also die Insta360 Ace Pro 2 geholt. Das ist eine kleine Actioncam. Vielleicht kennst du die GoPro. Das ist, glaube ich, so eine der bekanntesten oder der ersten Action-Camps gewesen. Und genau so eine ist das. Das Handling ist total easy. Allerdings ist die ganz schön heiß geworden, hat aber durchgehalten und durchgezogen. Wir haben ja auch in einer, ich glaube fast eine Stunde habe ich da mit aufgenommen und ist alles sehr gut gelaufen. Und die Aufnahme von einer Stunde war drin, hat sie selber aufgeteilt in zwei Aufnahmen. Das heißt nach 29 Minuten und 59 Sekunden, also kurz vor 30 Minuten, springt sie dann in einen neuen Pfeil, was vielleicht auch ganz gut ist. Dann ist man so ein bisschen sicherer. Der Raum war natürlich dafür nicht ausgeleuchtet, also habe ich so ein bisschen Effektlicht mitgebracht. Das sind so zwei kleine Lampen mit Akkus. Die eine habe ich auf Magenta gestellt und die kam dann einfach in die Ecke. Und die andere projiziert so eine Art Tageslichteinfall. Das ist wirklich so ein ganz schöner Effekt. Und somit habe ich den Raum ein bisschen ausgeleuchtet und ein bisschen hübscher gemacht. Packe ich auch beides mit in die Shownotes. Aber so richtig gereicht, muss ich gestehen, hat das Licht nicht. Aber die Kamera hat einen sehr guten Chip und kam einigermaßen mit dem Licht klar, hat also noch ganz gut nachgezogen. Aber so richtig happy mit dem Videoergebnis, naja, bin ich nicht so richtig, ganz ehrlich. Man braucht sicherlich zwei von den Kameras, um einen Gegenschuss machen zu können und um dann das Interview ein bisschen hübscher schneiden zu können. Also das nächste Live-Interview, das ich führe, da werde ich wohl noch mal ein bisschen Geld investieren und werde mir eine zweite Kamera holen. Denn ich glaube, mit zwei Kameras kriegt man das dann wirklich, wirklich gut umgesetzt und dann ist es auch recht unproblematisch. Wir leben also bei diesem Interview mit einer Kamera und die hat auch gute Dienste geleistet und mein Learning, es gibt coole Möglichkeiten, auch für schmales Geld eine gute Podcast-Aufnahme extern zu machen. Und im besten Falle ist das Podcast-Studio sogar schon eingebaut. Coworking-Locations eignen sich aber auch ganz gut. Und dafür ist es wichtig, unbedingt einen abgeschlossenen Raum im Vorfeld zu mieten. Wenn dann Video dazu kommt, wird es einfach komplizierter. Da solltest du schon ein bisschen Erfahrung mitbringen, um mit der aktuellen Situation vor Ort gut umgehen zu können und wir brauchen sicherlich hier schon zwei gute Kameras. So, jetzt kennst du das Setup und du kannst dir das Ganze natürlich auch anschauen. Du findest meine Podcast-Episode auf YouTube, du findest sie aber auch als Video bei Spotify. Dann kannst du dir das mal angucken, wie das Setup so aussieht und wie das auf dich wirkt. Das Setup kennst du dich und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Sebastian, meinem Gast, den ich dir gerne jetzt einmal vorstelle, solltest du ihn noch nicht kennen. Sebastian E. Merget ist Moderator und Podcast-Kollege. Er führt den Podcast Fiete Gastro zusammen mit Tim Melzer. Die beiden talken immer mit einem Überraschungsgast und sind mittlerweile bei der Episode 157 angekommen. Ein sehr erfolgreicher Podcast. Gerade befindet sich der Podcast in einer Art verlängerter Sommerpause. Was mir eben die Gelegenheit gab, Sebastian zu fragen, ob er nicht Lust hat, mal in meinen Podcast als Gast zu kommen. Und er hat gleich zugesagt und sich auf das Gespräch gefreut, was mich natürlich wiederum sehr, sehr gefreut hat. Denn wir kannten uns vorher noch nicht persönlich. Wir sind uns auf einer Veranstaltung einmal begegnet und wir wurden einander kurz vorgestellt. Ich fand ihn sehr sympathisch und dann habe ich mich einfach getraut, ihn anzuschreiben und zu fragen, ob er Lust hat, bei mir in den Podcast zu kommen. Denn mal ehrlich, mehr als Nein sagen konnte er dann ja auch nicht. Das soll dich also bitte auch motivieren, selbst mal die Gäste anzufragen, die du gerne selbst in deiner Show haben möchtest. Mach dir keinen so großen Kopf über Reichweite und Co. Schreib einfach eine persönliche und tolle Einladung, frag an und alles andere ergibt sich dann von selbst. Sebastian kam nicht alleine und auch darauf hatte ich mich schon gefreut und war bestens vorbereitet. Er kam nämlich mit seinem Lastenrad angeradelt und vorne drin saß Capri, seine bezaubernde kleine Cocker Spaniel Dame, so niedlich und so lieb. Und da ich für Sebastian kein Honorar gezahlt habe, hat Capri natürlich eine ganz große bunte Tüte mit Hundeleckerlis vorher von mir bekommen, aus einem der schönsten Hundeläden, die wir in Hamburg haben. Wenn du in meiner Stadt bist und wenn du einen Hund hast, dann solltest du unbedingt die Pet Shop Boys besuchen. Die sind ganz in der Nähe von diesem Coworking Place und in St. Georg und es lohnt sich wirklich. Auch das setze ich mal in die Shownotes rein für alle Hundeliebhaber. Ich wollte mit Sebastian über zwei Dinge sprechen, die mir wichtig sind. Also zum einen über das Interviewen, denn schließlich hat er schon sehr, sehr viele und sehr prominente Menschen in seinem Podcast begrüßt und interviewt. Und ich wollte wissen, wie es dazu kam, dass er seinen Beruf als Copywriter, als Werbetexter an den Nagel gehängt hat und Moderator geworden ist. Das ist eine schon recht ungewöhnliche Lebens- und Jobgeschichte, die er dort mitbringt, zumal Sebastian nicht aus dem Journalismus kommt. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei unserer Episode. Sebastian, wir starten mal mit dem Thema Anatomie der guten Interviews und Gespräche.
Oha, sehr gerne.
Was ist denn für dich die immer wiederkehrende größte Hürde bei einem Interview? Und dabei ist es mir egal, ob das jetzt im Vorfeld bei der Vorbereitung ist oder tatsächlich beim Führen des Interviews. Was ist das Schwierigste für dich?
Also ich glaube, das Schwierigste beim Führen ist, jemanden zu haben, der gut reden kann. Also wenn du jemanden hast, der es schafft, ein Interview in ein Gespräch umwandeln zu lassen, dann macht das ja deutlich mehr Spaß. Ich bin auch übrigens ein Fan davon. Steven Gätjen macht das immer mal wieder. Liebe Grüße an der Stelle. Ich find's auch wirklich toll, wenn der Interviewte auch mal eine Frage zurückstellt und sagt, also ich frage dich, jetzt erzähl mal, wie war das eigentlich, bla. Und dann sagst du, wie es war und sagst, und wie war es bei dir? Und das ist für mich immer wieder so ein sehr erhellender, überraschender Moment, weil in dem genau in diesem Augenblick bekommst du ja Interesse wiedergespiegelt und oder zurückgespielt, und ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form traurig, böse oder genervt meine, vielleicht kennst du es aber auch. Manchmal würde ich mir wünschen, dass mein Gegenüber mir die gleiche Art von Interesse entgegenbringt, die ich ihm entgegenbringe. Jetzt könnte man dabei auch sagen, das ist ja gar nicht ihr oder sein Job, weil er oder sie ist ja da, weil er oder sie etwas erzählen möchte.
Ich glaube, das hat was mit dem Verständnis von den Leuten zu tun, genau. Weil sie sich häufig nicht trauen, aus ihrer Rolle rauszugehen und dann eben eine Rückfrage zu stellen oder auch mal eine Frage zurückzuschieben und zu sagen, die Frage finde ich jetzt komisch oder die geht nicht oder sowas, sondern die sagen, okay, ich komme hier irgendwie ins Fernsehen oder auf eine Talkshow oder in den Podcast, und dann wird von mir erwartet, ich muss eine tolle Antwort geben, und dann mache ich das auch. Und mehr mache ich nicht.
Ja, gut. Ja, nehme ich mit. Ja, und in der Vorbereitung, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt es mir immer wieder am schwersten, obwohl es eigentlich so einfach ist, erst auf Seite 3 bei Google anfangen zu lesen, wo die Sachen stehen, die nicht jeder hat. Weil du kennst es vielleicht auch, wenn du selber mal wo eingeladen bist und reden darfst, dann ärgert sich nicht, aber man denkt sich jedes Mal wieder, ja, du hättest ja mal auf die zweite Seite gucken können. Also da hat man doch jetzt schon so oft durchgekaut, was da auf der ersten Seite gestanden hat. Das finde ich immer so ein bisschen spannend, sagen wir es mal so. Aber ich kann dir auch ganz offen und ehrlich sagen, lieber Markus, ich bin ein schlechter Vorbereiter.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ja,
das freut mich.
Was ich über dich gelesen habe und auch was ich gehört habe, da heißt es immer, bereitet sich akribisch auf seine Auftritte und auf seine Talks vor. Mhm. Jetzt sagst du auch noch, Seite 3 von Google deutet auch darauf hin, dass du dich gut vorbereitest. Wie recherchierst du denn?
Naja, also erstmal prokrastiniere ich ohne Ende. Also das ist der größte Brocken meiner Vorbereitung. Ich schiebe und
warum machst du das?
Ich weiß gar nicht warum. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich arbeite dann 15-Minuten-Blocks. Dann fange ich an zu arbeiten und kopiere mir die Sachen raus und setze sie, warum auch immer, in die E-Mail-Maske rein. Und dann gucke ich eine Serie, drehe eine Runde mit Capri oder habe den Finger in der Nase und prokrastiniere. Und irgendwann kommt die nächste Viertelstunde. Und so mache ich das und fange an, mir meinen Moderationsleitfaden zusammenzusetzen. Und das ist dann immer der, den der Auftraggebende von mir bekommt. Da bin ich sehr, sehr streng. Ich sage, den müsst ihr jetzt lesen, weil wenn ihr da kein Feedback gibt, dann nehme ich den als abgenommen. Und dann kann mir auch keiner sagen, dass war so, aber nicht abgemacht oder nicht richtig. Und dann bekomme ich also in der Regel einen perfekten Moderationsleitfaden zurückgespielt von der auftraggebenden Seite. Der wird dann sehr akribisch in meine A5 Moderationskartenvorlage, die auch immer gleich ist, also gleiche Schriftgröße für Überschrift, gefettet, gleiche Schriftgröße für alles, was drunter steht.
Was ist das Wichtigste auf der Moderationskarte für dich?
Seitenzahlen.
Ja, genau.
Also wenn da keine Seitenzahlen, das ist das Allerschlimmste.
Weil was passiert?
Naja, was passiert? Entweder fallen dir die Karten hin oder danke der Person, der sie diese netterweise ausgedruckt und vorbereitet hat, und dann ist die Seite 8 halt hinter der Seite 16.
Und das Ganze passiert 2 Minuten, bevor man irgendwie auf die Bühne muss, und dann fängt man an,
wenn
irgendwie.
Du Glück hast. Ja. Manchmal passiert es auf der Bühne. Und ohne dass du es merkst, bist du mitten im Satz und erzählst so, und was war jetzt eigentlich mit den Erbsen, über die wir reden wollten?
Ganz genau.
Also ja, das ist das Allerwichtigste.
Wie ist das mit der Recherche und dem Rabbit Hole? Verirrst du dich in der Recherche? Also verbringst du zu viel Zeit drin oder sagst du, na, könnte ich ruhig ein bisschen mehr machen, oder ist das ein gutes Timing? Auch wenn du immer nur eine Viertelstunde am Stück vielleicht recherchierst, was ich im Übrigen gar nicht schlecht finde.
Ich glaube, ich könnte ein bisschen mehr machen, aber ich glaube, ich mache eigentlich genug. Mhm. Ich glaube, es ist so ein...
Was suchst du denn da?
Ehrlicherweise suche ich immer die eine Frage, die ganz viele weitere eröffnet. Eigentlich suche ich das Rabbit Hole für mein Gegenüber, dass der etwas zu erzählen hat, was mir so viele Abbiegemöglichkeiten gibt, so viel eigene Interpretationsmöglichkeiten und einfach wirklich Fragen eröffnet, dass man von dieser Frage aus losgehen kann und auch immer mal wieder zurückgehen kann. Das ist mir eigentlich immer am sympathischsten. Und was mir aufgefallen ist in all den Jahren, die ich das jetzt schon mache, ist, dass es gar nicht schlecht ist, wenn es eine Frage ist, die den Gegenüber nicht nur bauchpinselt, sondern Gottes Willen nicht bloßstellt. Also das ist ein No-Go, sein Gast, egal ob männlich oder weiblich, auf der Bühne nicht gut zu behandeln oder im Gespräch. Mir ist es einmal als Host passiert, dass ich einen Podcast-Gast hatte, der mich wirklich herausgefordert hat.
Ich würde sagen, das ist 157 Mal passiert, dass dein Co-Host dich ziemlich herausgefordert hat. Aber darüber reden wir vielleicht später noch.
das vielleicht auch. Ich rede von Henning Baum, das kann man auch ruhig sagen.
Schauspieler.
Schauspieler, die Folge, ich weiß nicht, welche Folge es war, aber er war Gast bei meinem Podcast unterwegs mit für die Deutsche Bahn. Und Henning Baum, das ist einfach... Ja, ein echter Brummbär, das muss man so sagen. Also das fing schon damit an, als ich sagte, wir duzen uns. Es wäre mir sehr recht, wenn wir uns siezen würden. So fing das schon an. Und es war trotzdem ein toller Podcast, weil der weiß, was er will, und der weiß vor allem, was er nicht will. Aber ich sag mal, Henning Baum ist nicht der einfachste Gesprächspartner.
Das Interessante in solchen Situationen ist ja, dass es für die Zuhörenden mitunter total spannend sein kann, wenn genau diese Reibung entsteht und wenn man merkt, der Mehrwert, der fühlt sich jetzt gerade gar nicht wohl, der muss ganz schön schwitzen und ganz schön arbeiten dafür, aber man bleibt total dran und versucht hinterherzukommen und versucht zu verstehen, was dabei ist. Also aus der anderen Perspektive ist das manchmal sogar dankbar.
Also bin ich auch.
Fragen stellende Person muss man es aushalten können und muss dem sozusagen auch eine gewisse Energie und Selbstbewusstsein gegenüber übersetzen.
Denke ich auch.
Was suchst du oder welche Stelle suchst du? Sind es Emotionen? Suchst du den Bruch im Lebenslauf? Suchst du den Widerspruch? Oder kann man das gar nicht so verallgemeinern, sondern du siehst die Stelle bei der Recherche und weißt, das ist der Punkt, da muss ich rein.
Ja, das ist eine Idealvorstellung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas, wie eben schon mal angesprochen, an den Deutsche Bahn Podcast denke, ist es ja tatsächlich so, ist ja kein Geheimnis. Der Gast kommt, weil er oder sie etwas vorzustellen hat. Ein Kinofilm, ein Buch, einen neuen Podcast, Musik, bla, was auch immer. Das heißt, darum geht es natürlich im Kern. Und ich finde, dass man relativ schnell raushört, ist dieser Gast heute da, weil er oder sie nur zu Promotion-Zwecken hier sitzen möchte oder vielleicht sogar muss? Oder ist die Promotion tatsächlich nur das kleine Mittel zu einem anderen Zweck? Wunderbares Beispiel, Christine Westermann, was für eine Frau. Mhm. Hatte ich in beiden Podcasts, sowohl für die Gastro als auch beim Deutsche Bahn Podcast zu Gast. Und diese Frau, die bringt ja eine unsichtbare Tischdecke mit, die sie aufmacht, und da liegen 500 Themen. Mhm. Und du kannst ja einfach eins nehmen. Und wir sind von Köln nach Dortmund gefahren, und sie hat von einem Bordell gesprochen, was man aus der Bahn raus sieht. Und irgendwann sind wir an diesem Modell vorbeigefahren, und sie hat so...
Also kurz zum Hauptbahnhof.
Ja, weiß ich nicht. Sie hat so tolle Geschichten darüber erzählt, und das war eigentlich fast das Einzige. Wir haben kaum über ihren Podcast 2 Seiten gesprochen, sondern eigentlich nur über den Puff zwischen Köln und Dortmund.
Aber wie dankbar ist es ja eigentlich, mit Moderatoren, Kollegen und Kolleginnen zu sprechen, weil die natürlich genau wissen, wie man eben auch gute Antworten gibt, wie man gute Geschichten erzählt und so weiter. Das ist schon dankbar. Wenn ich interviewt werde als Medientrainer, haben die Leute häufig ganz, haben die Angst, mir Fragen zu stellen, weil sie dann mal denken, ich würde sie kritisieren, weil die Frage nicht gut wäre oder sowas. Wo ich mal sage, wie bescheuert wäre ich denn jetzt irgendwie als Interviewpartner hier zu sagen, die Frage ist nicht gut oder sowas. Also einen besseren Gast kann man sich eigentlich nicht wünschen, weil natürlich gehen wir da durch und würden auch gewisse Fragen irgendwie ausbalancieren und einfach gute Antworten geben. Wie sieht denn dein Fragenskript aus? Schreibst du die Fragen auf?
Ja, also jedenfalls nicht so akribisch wie deines. Ich sehe das ja hier. A, handgeschrieben. B, auf einem weißen A4-Blatt. Dann C, unterschiedlich farbig unterstrichen. Also das ist natürlich schon die ganz große Kunst, weil
damit, oder Oldschool.
Ja, aber damit, also ich kenne es doch aus der Schulzeit, dass man Vokabeln immer wieder aufgeschrieben hat, weil sich das verinnerlicht hat.
Tatsächlich mache ich das.
Ich mache am Ende auf meinem ausgedruckten den Hauptteil handschriftlich, weil mir sehr viel kurz davor und währenddessen einfällt. Das macht mir ehrlicherweise auch großen Spaß. Ich habe immer einen Notfall, eine Notfallseite dabei, wo Fragen draufstehen, die mehr oder weniger immer und überall passen. Gerne auch ein bisschen kontrovers, damit man vielleicht, manchmal braucht man ja auch ein bisschen Prise Salz im Gespräch, um jemanden so ein bisschen, aus dem Ofenrohr zu locken, wie sagt man?
Hinter dem Ofen hervorzulocken?
Genau, hinter dem Ofen hervorzulocken.
Es gibt aber noch ein zweites Sprichwort, das haben wir wahrscheinlich gesucht und ich komme jetzt auch gerade nicht.
Können die Leute...
Aber schreibst du sie aus die Fragen? Ja. Also ich... Ah, du auch.
Ja, tatsächlich. Ja, aber kennst du das, wenn du Fragen ausschreibst und du kannst sie nicht mehr erkennen? Weil du zu schnell geschrieben hast?
Nee, ehrlicherweise nicht. Ah, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich dann immer unterstreiche in den Fragen. Das sind sozusagen die wichtigsten. Das ist immer der wichtigste Punkt, damit ich sofort eine Idee habe, um was geht es in der Frage. Ja. Und selten nutze ich die Frage tatsächlich auch so, wie ich sie aufgeschrieben habe. Aber es ist trotzdem gut, sie vorher sauber zu formulieren.
Ich muss aber ehrlicherweise eine Sache, oder möchte ich auch sehr gerne hier platzieren. Sowohl bei Fiete Gastor als auch beim Deutsche Bahn Podcast habe ich eine Redaktion, die mir ein Dossier schreiben über den Gast, die mir einen Leitfaden zu vorher im Vorgespräch des Gastes und mir herauskristallisierten Themengebieten, und die schreiben mir auch einen Fragenkatalog. Also ich arbeite quasi mir selber, wenn überhaupt, zu, muss aber auch ehrlicherweise sagen, das langt manchmal auch, weil vielleicht kennst auch du das, oft werden ein ganzer Stapel Vorbereitungen in der ersten Minute über den Haufen geworfen, weil du merkst, der Gast wird in diese Richtung definitiv nicht gehen. Wir haben hier gerade etwas viel Interessanteres geboren und das wird das Thema sein. Und dann ist es obsolet.
Und das ist ja auch ein sehr professioneller Prozess, den du beschreibst, dass man eigentlich eine Redaktion hat und dass das auch getrennt voneinander ist. Ich finde, das hat gar nichts mit, da ist jemand zu bequem oder möchte nicht so viel Zeit aufwenden, sondern das hat auch was mit den Inhalten zu tun.
Ja, jeder bleibt so irgendwie bei seinem Leisten. Wusstest du das übrigens? Das heißt, Schuster bleibt bei deinem Leisten.
Bei deinem Leisten.
Es bleibt nicht Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern es wird von dem einen Leisten gesprochen, bei dem ich bleibe. Hat mir ein Schuhmacher aus Ottensen erklärt.
Das ist die 50.000 Euro Frage bei Günther Jauch.
Ja, vielleicht.
Oder ansonsten unter der Rubrik unnützes Wissen wahrscheinlich.
Zu
packen, genau.
Sehr unsympathisch.
Nee, das würde ich nie sagen. Ich habe ja ein bisschen Angst, heute ist Freitag. Bei dir ist Freitag immer, wie heißt das?
Fressekonferenz?
Nee, das ist der Samstag.
Flachwitz-Freitag.
Ich habe ein bisschen Angst.
Habe ich schon. Nee, ich habe ihn heute schon rausgehauen.
Muss heute nicht kommen hier.
Doch, pass auf. Und zwar war der so, ich habe heute Wasser vorgekocht für morgen. Das muss ich ja nur noch aufwärmen.
Den fand ich aber nicht schlecht. Den finde ich nicht schlecht.
Sag ich irgendwie ganz gut.
Kannst du dir Witze merken? Also offensichtlich ja.
Ja, also
ich kann das nicht.
Ich habe 2, 3 Standardwitze, die ich mir merken kann.
Ich glaube mehr. Es stapelt er immer wieder tief. Wie wichtig ist Zuhören als Fragensteller und Stellerin?
Ich glaube, alleine aus der Frage des Respektes sehr wichtig. Ich bin da sehr schlecht drin. Ich finde aber auch, dass wir so viel da oben auf der Bühne parallel zu tun haben und zu beachten haben und aufzupassen haben. Da kann das schon mal vorkommen, dass man nicht zugehört hat oder mir passiert es oft mit den Namen. Dass ich mir
du hast eine Namensschwäche.
Ich habe eine Namensschwäche.
Ja.
Aber ich müsste besser zuhören können.
Hat sich das verändert in der Zeit?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also manchmal erwische ich mich dabei, wie ich abschweife, weil ich in der nächsten Frage hänge, Ne?
Und gedanklich ab.
Genau, und dann auf das eine Wort meines Gegenüber warte, wo ich reinhaken kann. Mhm. Und manchmal bekommt man das da nicht mit. Blöd wird's natürlich, wenn dann sowas kommt, wie das hatte ich ja gerade gesagt. So, man hat ja so seinen Werkzeugkasten. Wenn mir diese Dinge passieren, Markus, mache ich immer das Gleiche, sage ich, das wusste ich natürlich, war nur ein Test. Das ist immer für einen Lacher gut, im Absolut. Publikum, ich komme damit raus. Aber
dein Gegenüber wird auch schmunzeln.
Wird auch schmunzeln, aber trotzdem weiß ich für mich, du hast einmal mehr nicht richtig zugehört. Also man sollte es eigentlich, weil, das ist ja das Gemeine, ich selber finde das gar nicht toll, wenn mir jemand nicht zuhört.
Und häufig merkt man das ja auch als zuschauende Person, wenn da oben zwei Leute eigentlich aneinander vorbeireden und der Moderator schon wieder mit dem Kopf in seinen Karten steckt, um irgendwie die nächste Frage vorzubereiten. Was wir machen müssen, das ist schon richtig, und weil er häufig auch ein enges Timing dahinter steht, ja, aber ich finde, Zuhören ist so eins der wichtigsten Eigenschaften. Ja.
Und das, was du gerade beschrieben hast, Markus, erkennt man ganz oft, finde ich, daran, also wenn so ein relativ uninspiriertes Zwiegespräch stattfindet, wenn es dann der Moderator mit einem Fülladjektiv abmoderiert, so nach dem Motto, ja, hervorragend, wirklich. Und dann weitergeht, weißt du? Und du wirklich denkst so, das Wort hat da gar nicht dazu gepasst.
Random.
Ja, brutal.
Macht es dir was aus, Promis zu interviewen?
Nö.
Gibt es einen Unterschied zwischen Promis und, also so von der Haltung, vom Gefühl, von der Aufregung?
Ja, leider natürlich.
Okay.
Gar nicht von der Aufregung, sondern von der Haltung im Gespräch. Ich habe mir...
Warum leider?
Weil ich finde, dass nur weil es Olaf Scholz ist, möchte ich ihm gegenüber doch nicht mit einer anderen Form des Respekts begegnen als Olaf, wer bist du eigentlich?
Mhm.
Also das meine ich ganz ernst. Mir ist es von Anfang an einfach gefallen, prominenten Menschen, und das sind in der Regel mehr prominente Menschen, die ich in einer Interviewsituation habe, denen unaufgeregt entgegenzutreten. Da bin ich auch wirklich sehr froh. Außer Boris Becker, das ist.
Der steht aber noch auf der To-Do-Liste.
Ja, oder? Aber den habe ich neulich getroffen, also gesehen.
In Jahreszeiten.
In vier Jahreszeiten, genau, im Rahmen einer Produktion. Und da habe ich einfach gemerkt, wie. Also da war ich richtig nervös, nur um nach dem Selfie zu fragen.
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht.
Habt ihr ein Foto gemacht?
Ja, das kann ich dir zeigen. Konnte ich mir natürlich nicht nehmen lassen.
Was ist denn das mit der Liebe zu Boris Becker? Ich weiß, dass du als Jugendlicher, glaube ich, Tennis gespielt hast.
Ja, bis heute.
Aber eigentlich bist du nicht schon zu jung für diese ganze Boris Becker?
Nee, ich bin 79er Jahrgang.
Okay.
Also, guck mal, 88 hat das erste Mal Wimbledon gewonnen.
Okay.
Das heißt.
Und es ist tatsächlich die Liebe von damals, die dich, oder die Faszination von damals?
Bis heute.
Ich finde diesen Mann ja so uninspirierend langweilig.
Ah, ja. Irgendetwas. Das ist so, geht mir überhaupt nicht so. Ich finde es zum Beispiel an dem Punkt, an dem er jetzt angekommen ist, finde ich ganz toll, ihn zu beobachten, diese etwas geläuterte Art, gemerkt zu haben, dass er wirklich, 10 Jahre in der Öffentlichkeit hatte, ähnlich wie Lothar Matthäus, die einfach nur unangenehm und peinlich waren. Und auch Lothar Matthäus hat sich wieder gefangen und ist das, wofür er uns alle begeistert hat, eine echte Instanz auf dem Feld, was ihn ausmacht, Fußball.
Wer ist Lothar Matthäus?
Ja, genau, siehst du.
Ich bin der Falsche für solche Sportgeschichten.
Ein Evangelist aus der Bibel.
Ich weiß, dass er ein Eishockeyspieler ist. War Spaß. Okay, habe ich verstanden. Interviews mit Prominenten ist nicht so schwierig.
Nö.
Und das ist aber auch gut, glaube ich, weil Prominente auch darauf stehen, dass man sie normal behandelt
und
nicht so unter der Grasnarbe daherkriecht und sie vollschleimt.
Genau.
Sondern
also da gibt's auch Ausnahmen.
Ja, gibt es.
Schneidest du dir was raus, wenn ich Namen nenne? Piepst du das?
Wenn du das möchtest.
Ja, ist so einer.
Oh.
Also das piept mir natürlich.
Ja.
Der will gebauchpinselt werden. Das ist, also der ist auch erst dann richtig gut drauf, wenn der so 2, 3 richtig schöne Bauchpinsel bekommen hat. Und die bekommt er jetzt mittlerweile dann auch von mir, weil dann weiß ich ja, das wird ein gutes Gespräch. Der ist dann auch viel zugänglicher. Dem sagst du mal ganz kurz, wie toll er ist, wie gut er heute riecht und was für eine schöne Uhr er trägt. Und dann ist...
Dass den Leuten das nicht selbst zu dumm ist. Weil ich meine, aber wir lassen das so. Schade, lieber Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dass du nicht erfahren wirst, welcher Name jetzt gerade gefallen ist. So, wie ist das mit Interviews mit Freunden? Ich finde ja, dass ich hatte neulich das Vergnügen mit einem Freund, mit dem ich wirklich seit, ich glaube, nahezu 30 Jahren befreundet bin, mal wieder ein Interview zu führen. Und das finde ich wirklich eine Herausforderung.
Ja. Also das finde ich auch eine Herausforderung, aus mehreren Gründen. Man möchte ja aufpassen, dass man nicht zu privat wird. Ja? Was bringt der Running Gag zwischen dir und mir, wenn die Zuhörenden überhaupt nicht verstehen? Dann finde ich, ist auch die Gefahr, dass man so ein bisschen ins Gaggeln kommt, ein bisschen hoch. Kann aber auch sehr schön sein. Also wenn ich zum Beispiel, guck mal, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt sind ganz offensichtlich sehr gute Freunde und haben den erfolgreichsten Podcast, habe ich gerade gelesen, der Welt.
Der Welt?
Ja, also der meist abgerufene Podcast der Welt ist absurd. Da funktioniert es ja auch. Aber auf einer größeren Bühne bin ich auch bei dir. Und da bin ich auch nervöser, weil man hat ja das Gefühl, dass man anders B- und G-wertet wird, als wenn es jemand anders ist, mit dem man guten Tag und dann auf Wiedersehen wieder sagt.
Ich finde es auch schwierig, die ganzen Informationen und Fakten und Geschichten, die man im Kopf hat, da. Man muss ja 99,8% weglassen, wenn man befreundet ist und darf eben nur auf 0,2. Welche sind die 0,2%? Ich kenne dich nicht so gut, deswegen muss ich nicht so viel weglassen. Deswegen fällt es mir natürlich viel leichter, jetzt mit dir ein hoffentlich schönes, interessantes Gespräch zu führen. Angst vor bestimmten Fragen, kennst du das? Hast du das? Vor kritischen Fragen?
Die mir gestellt werden oder
Du stellst? Oder die du stellen sollst vielleicht auch?
Ja, also dann eher die du stellen sollst. Oder wenn man weiß, man Beispiel, wenn es so Themen wie den Holocaust geht wo man sich so sehr auf der Rasierklinge befindet, da habe ich schon Probleme, kritische Fragen zu stellen, weil ich dann einfach Angst habe, dass ich mich dadurch für den Zuhörenden positionieren könnte, was natürlich Quatsch ist. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel sind die zwei Stimmen vom Zeit-Podcast Alles gesagt, die es wirklich hervorragend hinkriegen, gar nicht der Gastgeber zu sein, der du bist oder der ich bin in meinem Podcast oder in unserem Podcast, sondern das sind handfeste Journalisten. Die stehen da meinungsfrei. Die liefern Fakten und geben auch dem Gast immer wieder das Gefühl, wir sind hier nicht irgendwie nur zum Kaffeeklatsch und fürs gute Gespräch, sondern wir sind echte Journalisten, die hier einen Auftrag haben für unsere Zuhörerschaft. Und das finde ich schon toll.
Muss ich drüber nachdenken, bin ich mir nicht ganz sicher.
Habe ich jetzt gerade im Podcast gehört, bei dem Philipp Westermeier zu Gast war, Alles gesagt, sehr hörenswert.
Sehr hörenswert.
Und da haben die das ja auch selber nochmal unterstrichen, weil ich mich auch gewundert habe, dass sie ein, zwei Mal so gepiekt haben, wo ich so dachte, ey Leute, das ist euer Gast, seid mal ein bisschen freundlicher. Ne?
Ach so, aber das habe ich gar nicht, das empfinde ich gar nicht problematisch. Ja. Das erwarte ich tatsächlich auch eher.
Okay, siehst du, aber dann sind es unterschiedliche Erwartungshaltungen. Ja. Und da kann man sozusagen unseren Kreis bei dieser Frage eigentlich ganz gut schließen. Ich frage mich dann immer, wie ist die Erwartungshaltung bei solchen Themen von den Zuhörenden und vom Gast selber auch? Darf ich mich auf diese Rasierklinge stellen, setzen, legen? Oder habe ich die gefälligst aus Gastfreundlichkeit und aus angeblichem Respekt zu vermeiden?
Da habe ich eine ganz andere Meinung, weil ich finde, dem Gast, wenn der Gast gut ist, macht es doch erst richtig Freude und Spaß, wenn auch ein bisschen Gegenwind kommt. Nehmen wir das Beispiel von Boris Becker. Wenn ihr beide zusammen Tennis spielen würdet und du würdest dich richtig anstrengen und auch mal versuchen, ihn irgendwie herauszufordern, hat er natürlich auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn du irgendwie nur aus Freundlichkeit die Bälle über das Netz haust. Also ich finde, dass ein Gast sich ruhig auch ein bisschen bemühen darf und ein bisschen anstrengen darf.
Ja, also da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Weil am Ende des Tages ist der Gast ja immer noch König, Königin und sollte sich durchgehend wohlfühlen.
Aber der beherrscht doch sein Metier.
Also im Idealfall ja.
Eigentlich werde ich es doch nicht hinbekommen, den Gast so in seinen Grundfesten zu erschüttern, dass er irgendwie wirklich Gefahr läuft, auf die Nase zu fallen.
Henning Baum, sage ich dann noch.
Wir wechseln mal eben das Thema. Ich schicke dich auf eine Party, auf eine private Party.
Oh ja, das sind die schönsten.
Und du kennst keinen.
Oh wow.
Gar keinen.
Gott, da gehe ich direkt wieder.
Das war meine Frage. Gehst du überhaupt hin oder sagst du, sorry Markus, ich habe hier was anderes vor?
Es könnte passieren, dass ich flunke und ich komme, ja.
Warum?
Ich bin ein sehr introvertiertes Wesen bei solchen Dingen. Ich neige auch generell immer mal wieder zu Sachen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es gab heute einen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe oder ob ich absage.
Für das Gespräch?
Ja, und zwar aus haltlosesten Gründen. Einfach irgendetwas aus dem Weg noch bald kurz zu gehen. Das war es wirklich die Wahrheit.
Weil wir uns nicht kennen?
Nein, es ist einfach nur ein Mut in dem Moment. Und das habe ich ganz oft. Ich habe aber seit einem guten Jahr gelernt, dass genau dieser Moment wichtig für mich ist, um zu merken, Das war mal, aber es ist nicht mehr. Deswegen sitze ich jetzt hier. Deswegen würde ich höchstwahrscheinlich auch öfters jetzt auf, ich gehe jetzt wieder öfters auf Veranstaltungen in letzter Zeit. Das habe ich auch ganz lange nicht gemacht.
Es geht, glaube ich, ganz vielen ModeratorInnen so, wie du es beschreibst. Mir geht es selber auch so. Also ja, ich gehe ungern auf eine Party, wo ich keinen kenne. Und
das ist auch echt schrecklich. Wer lädt denn jemanden noch ein, der keinen kennt? Das macht man doch auch nicht.
Es können tolle Partys werden. Also, aber ich fühle mich meistens sehr unwohl und es ist sehr anstrengend.
Ja.
Schäme mich aber irgendwie auch gleichzeitig dafür, weil ich denke, es kann nicht wahr sein.
Guck mal.
Du stehst irgendwie auf einer Bühne, also sowohl du als auch ich, wir stehen auf Bühnen, wir haben kein Problem damit, wenn da 5000 Leute vor uns sind, die zu unterhalten und den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin auf der Bühne zu begrüßen, aber wir kriegen es nicht gebacken, bei einer Party irgendwie mit einer Nachbarin dazustehen und ein bisschen Smalltalk zu halten.
Ja, ich bin ja recht sportlich und mache unter anderem eine Sportart bestimmt jetzt seit 1,5 Jahren in einer bestimmten Gruppe, also wo immer viele Menschen sind.
Outdoor.
Ja, genau.
Ganz toll.
Und da gibt's ein Mädel, die fand ich vom ersten Moment an interessant und jetzt zwar gar nicht romantisch interessant, sondern vom Wesen. Die sah interessant aus, sieht interessant aus, die ist sehr leidenschaftlich in ihrem Sport, die ist sehr kompetitiv, die ist witzig, wie ich über die Wochen und Monate mitbekommen habe. Ich habe mich nie getraut, die anzusprechen. Obwohl ich es so gerne mal wollte, ich habe nicht mal getraut, wenn man 2-2 machen sollte, ich gesagt habe, wollen wir mal ein Team, weil ich irgendwie dachte, dann wird das irgendwie als eine Anmache.
Ganz falsch verstanden werden.
Genau. Und seit 2 oder 3 Trainingssessions haben wir den Kontakt zueinander gefunden und seitdem ist es so, als hätten wir diesen Kontakt schon deutlich länger. Und da habe ich mich auch gefragt, also aus welchem Grund habe ich das wohl nicht gemacht? Was ist da wohl die krude Idee dahinter?
Und was heißt kompetitiv?
Ja, so Wettkampf, also dass man schon die Dinge sehr ernst nimmt.
Okay.
Beim Sport.
Apropos ernst nehmen, warum ist denn der Beruf des Moderators für dich ein Traumberuf? Was ist daran für dich ein Traumberuf?
Es fühlt sich in den seltensten Fällen an, als müsse ich arbeiten.
Das ist mir zu wenig.
Ich finde es unheimlich schön, vor Leuten zu sprechen und von Leuten angehört und zugehört zu werden. Ich finde es sehr schön, Anerkennung durch Applaus zu bekommen oder einen Witz, der gefruchtet hat. Ich finde es sehr spannend zu merken, hier funktioniert was gar nicht und dann gezwungen zu sein, diese Situation auf der Bühne anzunehmen. Und ich glaube, dass ich aus dem Grund diesen Job so gerne mag, weil ich viele Dinge nicht kann, aber mich gut ausdrücken und die eine oder andere Sache einigermaßen eloquent an den Mann oder die Frau zu bringen, das gelingt mir ganz gut.
Das hast du jetzt sehr selbstbewusst gesagt und auch beschrieben, hast nicht gezögert, sondern hast einfach genau, fast neutral beschrieben, was du daran gerne magst. Ist da, okay, jetzt trinkt er. Ist das für dich immer schon so gewesen? Weil es ist ja etwas ungewöhnlich, wenn man sich hinsetzt und sagt, so, ich möchte den Applaus haben und ich finde es schön, dass andere Leute mir zuhören, das ist mir wichtig.
Ja, ich habe irgendwann natürlich gemerkt, auch durch viele Therapiestunden und Gespräche, dass ich das Gefühl der Wertschätzung, das brauche ich schon. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand nicht wertschätzt, dann ist das problematisch für mich.
Mhm.
Also dann werde ich auch unsicher. Das kann schon die Fleischfachverkäuferin oder Fleischfachverkäufer sein, der mich oder die mich in ein emotionales Ungleichgewicht bringen kann. Das geht ganz schnell.
Nun stellen wir uns aber vor, da sind 600 oder 6000 Leute vor dir im Publikum. Da ist die Gefahr 600 oder 6000 mal größer als an der Fleischtheke.
Nee, für mich nicht, weil ich mir schon immer auf der Bühne einen Menschen im Publikum suche, den ich anspreche. Und wenn es denjenigen nicht gibt, der mir entgegenkommt, also in seiner Art oder Weise, dann denke ich mir einen imaginären Menschen in der hintersten Reihe links aus und dann spiele ich nur den an.
Wurdest du schon mal vom Publikum ausgebuht?
Nö, aber was es natürlich immer wieder jetzt öfters gibt in den letzten Jahren ist, dass man einfach Dinge sagt, die man so nicht mehr sagt und wo du dann so ein Raunen mitbekommst. Ich habe mir jetzt gerade meine Abiturszeitschrift von 1999 angesehen, lustigerweise, weil ich den Keller ausgeräumt habe. Und dann sind da ja immer Fragebogen drin, die du ausgefüllt hast, wie jeder andere Abiturientin auch. Also da sind so ein paar Sachen, wo ich mir denke, also das sollte niemand finden, der das fotografiert und auf Instagram postet. Da kriege ich ein Riesenproblem mit. Das war damals einfach kein Problem, 99.
Das ist eben tatsächlich der geschichtliche Kontext.
Wenn das da stünde, also öffentlich, dann Prost-Mahlzeit.
Ich habe die Frage gestellt, weil ich das tatsächlich einmal erlebt habe in meiner
Moderation. Bist du mal ausgebucht worden?
Ja, tatsächlich.
Wirklich?
Ja.
Wie unmöglich.
In der großen Freiheit.
Ah ja?
Es war grauenhaft. Es waren waren vielleicht so 1000 Leute. Es wurde irgendwie, es war ein Hamburg-Magazin, hatte Geburtstag gefeiert. Und dort war eine Gruppe, also alle standen, ne? Ich auf der Bühne. Und da war eine Gruppe von vielleicht 8 Leuten. Und die fanden mich halt doof. Aber und die haben mich halt, keine Ahnung, weil sie mich doof fanden. Und die haben mich halt wirklich laut ausgebuht. Und das war ein schlimmer Moment für mich, natürlich.
Aber wie, so, buh.
Ja, ja.
So.
Ja, richtig.
Auch noch so.
Ja.
Was ist das denn?
Richtig, richtig bitter. Das war ganz am Anfang meiner Moderationskarriere, da war ich irgendwie so 25 oder sowas. Und, aber es war natürlich auch wieder für was gut. Ich habe dann natürlich gelernt, durchzuhalten und da durchzugehen, das zu ignorieren und sozusagen in meiner Energie zu bleiben.
Schon mit 25?
Das war die einzige Möglichkeit, durch diese Situation durchzugehen.
Man kann ja auch sagen, was genau ist jetzt euer Problem. Also man kann ja, was ja falsch wäre, wahrscheinlich in dieses Zwiegespräch zu gehen, aber der Impuls wär ja nachvollziehbar.
Mein Impuls war wegzurennen und zu heulen.
Schrecklich.
Das war schrecklich. Ist nie wieder danach passiert.
Hast du auch nicht mehr gesehen
danach?
Also nach dem Auftritt oder so?
Weiß auch nicht, wer das war oder sowas.
War auch niemand im Publikum, der irgendwie sagte, oder was?
Nee.
Das gibt's ja nicht.
Ja, das war
so viel zum Thema große Freiheit.
Ja,
tolle Location, by the way.
Ins offene Messerrand. Ich habe da gewohnt, witzigerweise. Genau daneben, große Freiheit, war meine erste Wohnung.
Ja, wer es ruhig mag.
Krass, oder?
Ja.
Naja, aber noch einmal zurück zu dir. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe mir im Vorfeld viele Podcasts von dir angehört. Viele davon waren so 2020, 2021 produziert. Und du hast immer das große Schild, ich suche die große Fernsehbühne, wurde ich ja getragen. Und hast jedem, der gefragt oder auch nicht gefragt hat, gesagt, also ich bin zu was Größerem geworden und das muss jetzt langsam mal um die Ecke kommen.
So habe ich das gesagt?
Naja, ist übertreiblich. Das hat mich beeindruckt.
Ja, vor allem, weil wir von einem Medium sprechen, was längst tot ist.
Aber es hat mich beeindruckt, dass du diese Kruzpe besaßt oder besitzt, das so zu formulieren, weil es ein Wunsch, ein Traum, ein Ziel von dir ist. Das finde ich total gut.
Auch bis heute. Aber da gibt's zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite der Medaille ist dieser echte Wunsch und dieses Streben danach. Wirklich. Die andere Seite ist aber, Markus, dass es mich bis heute immer wieder, heute ärgert es mich nicht mehr so wie früher. Du wirst gefragt, was du machst. Du erzählst, du bist Moderator. Und welche Frage kommt dann?
Bei welche Sendung moderierst du?
Genau.
Also Fernsehen.
Das ist blöd. Ich bin nie schnell genug gewesen, um zu sagen, heute ist ein schöner Tag im NDR und was machst du eigentlich morgen im WDR? So irgendwas auszudenken, ne? Nur um diesen angeblichen Proof zu schaffen. Wenn du sagst, ich moderiere Previews und Preisverleihungen und dies und das oder hab eine YouTube-Show oder so.
Ach, ich hab dich noch gar nicht im Fernsehen gesehen.
Genau, dann weiter. Und das Fernsehen ist bis heute dieser einzige Proof, was ja absurd ist, weil kein Mensch guckt mehr das echte Fernsehen eigentlich, so
und
richtig.
Eigentlich hat man auch gar keinen Bock. Und ich glaube, du bist eigentlich auch ein sehr freiheitsliebender Typ, gar keinen Bock auf solche normalen Fernsehproduktionen.
Ah, das, jein. Also ich.
Man kann Glück haben.
Genau. Ich würde gerne noch eine Sache gerade dazu sagen, also hinterher sagen, weil du gerade sagtest, du hast ein paar Podcasts angehört. Ganz zum Eingang unseres schönen Gesprächs ging es ja um Vorbereitung. Podcasts machen das Ganze natürlich sehr leicht. Also in der Vorbereitung Podcasts über Gäste zu hören, ist ja toll.
Traum.
Also das ist ein großer Teil meiner Vorbereitung. Ich höre viele Podcasts und während ich die höre, schreibe ich Notizen raus.
Genau.
Und oder klage sie ins Handy.
Genau.
Das ist wunderbar. Und du bauchpinselst den Gegenüber ja auch noch. Du, ich habe in einem Podcast gehört, weil das zeigt demjenigen ja, du hast dich mit ihm beschäftigt oder mit ihr. Und das passt schon ganz gut.
Du bist viele 100 Kilometer mit mir in dieser Woche durch Deutschland gefahren. Und ich habe viel von dir und über dich gehört.
Ja, siehst du.
deswegen kann ich diese Geschichte, wie du zur Moderation gekommen bist, kurz zusammenfassen. Du hast Abitur gemacht, kommst aus Frankfurt, hast zwei Geschwister, bist, glaube ich, in einer gutbürgerlichen Situation aufgewachsen, bist dann in die Werbung gegangen, weil die Werbung damals sehr en vogue war und hast bei dollen Agenturen gearbeitet, bist wegen der Liebe nach Hamburg gekommen und hast hier auch bei sehr renommierten Agenturen gearbeitet, zum Beispiel bei Kemper Trautmann. Das war, glaube ich, deine vorletzte Station und dann gab es noch eine weitere Station. Und dann bist du, hast du mal wieder einen Preis abgeholt bei einer Preisverleihung. Euer Team hat wieder eine großartige Werbung gemacht, hat einen Preis bekommen und dort stand Katrin Bauerfeind auf der Bühne, die dich später ansprach und sagte, wieso hast du eigentlich so eine Fresse gezupft?
Ja.
Und du hast ihr gesagt, na, weil ich eigentlich deinen Job machen möchte.
Ja. So war's.
Und das erzählst du immer, sei dieser Point of No Return eigentlich gewesen, ja. Also dieser Kipppunkt, dann hast du in den Sack gehauen bei der Agentur, dein ehemaliger Chef hat dir irgendwie so eine Brücke gebaut und du hattest die Möglichkeit, ein halbes Jahr fremd finanziert sozusagen, aber schon mal da reinzurutschen und dann bist du da reingegangen.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieser Abend und Katrin Bauerfeind war.
Aber vielleicht war es dann die Initialzündung. Also für mich war es dieser Abend, der mir gezeigt hat, dass ich mich nicht mehr verstecken kann, dass es auffällt sozusagen. Und dass
war
mich
der Wunsch vorher da?
Na bestimmt. Also die Eltern sagen und die Verwandten sagen immer, der Junge kann reden, der muss in die Werbung. Das wurde immer gesagt. Warum auch immer.
Ach, das war die Verbindung?
Das war die Verbindung.
Ja, der Junge hat gesagt, okay, dann gehe ich mal in die Werbung. Okay,
naja, ich wusste natürlich dann auch relativ schnell, dass mir Werbung gefällt, weil in der Werbung damals, das war ja fast die Hochzeit der Werbung, waren ja flotte Sprüche erwünscht, war ja der eben schon angesprochene Tanz auf der Rasierklinge erwünscht. Du konntest, in der Texas-Schule haben wir gelernt, wenn du ein guter Copywriter bist, dann wird in jedes Treatment eine Palme mit reingeschrieben, weil dann fliegst du nach Südafrika zum Dreh. Also es war ja auch die große, weite Welt. Ich weiß das noch bis heute. Mein allererstes Schulpraktikum habe ich bei Young & Rubicam in Frankfurt gemacht, in der 9. Klasse. Der Bernd Fellinger war der Kreativdirektor, ein Klassenkamerad meines Vaters aus Schulzeiten. Also es war eine klassische Beziehung, die mein Vater da hat spielen lassen. Und ich war auf einem Dreh für Birkelnudeln.
In Südafrika?
Nee, in Frankfurt im Studio, aber es war wie man es aus dem Fernsehen kannte. Regiestühle, da wurde geraucht.
Es ist
geraucht.
Sexy, natürlich.
Die damals wurde ja alles noch gezeichnet, ne? Da ist ja nichts am Computer entstanden. Und ich dachte, hier bin ich richtig. Diese Agentur betreut Jaguar, Ford, Lufthansa, Danone, Milka, Camel-Zigaretten, Birkel. Das hier ist...
Und deine Coming-out-Geschichte hat sozusagen 14 Jahre dann gedauert, bis du dann für dich dazu stehen konntest, ich möchte eigentlich gar nicht hinter irgendwelchen Produkten stehen, sondern ich möchte den Rahmen.
Ich wusste, dass ich gut verkaufen kann, aha, Markus. Und das tun wir ja auch auf der Bühne. Wir verkaufen ja unsere Gäste, den Award, den Abend, was auch immer. Wir verkaufen. Und das konnte ich wirklich gut. Ich konnte Leute in der Werbung reinquatschen in meine Kampagnenidee oder den Kunden, warum diese Idee die richtige ist. Ich konnte aber auch dem Verbraucher erzählen, warum das Produkt wirklich gut ist.
Und das ist etwas, was du daraus mitgenommen hast, was du heute noch kannst, denn du verkaufst auch dich gut und dein Talent gut.
Ja, hoffe ich.
Denn du schaffst und kreierst Umstände, in denen du auf einmal sozusagen, in denen du dich selber reinschreibst. Also ähnlich wie diese Palme mit Südafrika,
ja,
gehst du irgendwie zu Till Melzer in die Bullerei, lernst ihn dadurch kennen, kommst in diesen Kosmos rein und versorgst ihn mit einem Podcast. Denn was viele wahrscheinlich nicht wissen, ich wusste das auch nicht, es war tatsächlich ganz alleine deine Idee, diesen Podcast zu machen, ja, mit Till Melzer. Und du hast es durchgesetzt und hast dich ihm gegenübergesetzt. Man hätte ja auch sagen können, Tim, mach einen Podcast, setz dir einen Gast dahin, aber du hast zwei Leute dahin gesetzt. Einmal den unbekannten Gast und dich selber.
Ja.
Dadurch hast du Umstände geschaffen, die dich sozusagen in die Szene reinbrachten.
Ja, also das kann man schon so sagen.
Das ist schlau, das ist strategisch gut.
Ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war es unterbewusst auch strategisch gedacht. Tim hatte natürlich sämtliche Alarmglocken an, also Trittbrettfahrer mag er ja wirklich überhaupt nicht. Und er hatte mir auch relativ schnell gesagt, als feststand, dass wir das machen, wenn er mitbekommt, dass ich das hier mache, um aus seinem Windschatten heraus Profit, dann ist das Ding aber ganz schnell zu Ende.
Aber man muss wahrscheinlich zugeben, dass das natürlich auch so ist. Aber ich finde, es tut dem Podcast halt überhaupt gar nicht. Also es ist gut so. Ich als Zuhörer habe nicht den Eindruck, dass deine Rolle dort angeflanscht ist und man sie einfach abschneiden könnte.
Ja, da gibt es auch andere Meinungen, aber ja.
Nee, das glaube ich nicht.
Ja, also.
Also ich glaube, es gibt andere Meinungen, natürlich. Aber in meiner Wahrnehmung ist es nicht so.
Das sind dann ja meist die Leute, die profillos kommentieren.
Dann hast du noch ein paar andere Formate auch etabliert, zum Beispiel eine Weihnachtslesung, wo auch du sicherlich eine Rolle dabei spielen
würdest.
Genau, siehst du. Was ist das nächste? Was ist das nächste Format, was du kreierst?
Ich sitze an zwei neuen Podcast-Projekten, die eigentlich durch sind. Also da geht's jetzt sozusagen nur noch um den Feinschliff. Also ab September möchte ich im Podcast-Game, weil mir das wirklich am allermeisten Spaß macht, Podcast. Das ist einfach eine schöne Sache. Das sind die nächsten Themen.
Wo man dich auch selber hört.
Genau. Dann wird was passieren, was für mich einfach sehr interessant ist, weil das fühlt sich so erwachsen an. Ich bin gefragt worden, ob ich als Gesellschafter wo einsteigen möchte, was auch Moderationsjobs wiederum für mich mitbringt, was dann natürlich auch ganz tolles. Also das und dadurch, dass ich dort dann auch monetär mich beteiligen werde, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Also und darüber hinaus wird es auch im kulinarischen Bereich, ist alles übrigens im kulinarischen Bereich, wird es im kulinarischen Bereich noch eine Sache geben, wo ich auch gefragt worden bin, ob ich dort mit meiner, ja, wie sagt man da, Expertise, mit meinem Know-how nicht gerne ein Amt mitbekleiden möchte. Das sind so die Sachen, die jetzt im zweiten Halbjahr anstehen.
Ich habe da noch ein paar Nachfragen, stelle ich sofort. Ich möchte aber erstmal auf ein anderes ganz wichtiges Thema zu sprechen kommen. Wo ist die kleine Maus? Liegt in ihrer Tasche?
Die liegt unter, also schläft.
Capri ist dabei. Capri ist deine Cocker-Spaniel-Hündin und Capri hat bald Geburtstag. In ein paar Tagen wird dann 2 Jahre alt.
Richtig.
Wie ist denn Capri in dein Leben gestolpert?
Also ich möchte erstmal an der Stelle sagen, ich bin hier reingekommen, Freunde und Freundinnen, und das Erste, was Markus mir gegeben hat, war ein Geschenk für Capri.
Eine bunte Tüte.
Finde ich wirklich also sehr rührend. Vielen, vielen Dank hier von den Pet Shop Boys.
Ja.
Also
für alle Nicht-Hamburger, das ist ein ganz, ganz toller Hundeladen, wo man Leckerlis, aber eben auch alles für Hunde bekommt.
Also da ist mein Herz natürlich aufgegangen, aber auch mein Helikopterherz, wo ich dachte so, Gott, dann nicht alles auf einmal, das macht Sinn. Ich bin ja, wie ich eben sagte, ein Freund des Sports und ich betreibe seit knapp 5 Jahren, mache ich so HIIT-Training, also so Intervalltraining, ein hochintensives Intervalltraining, dafür steht HIIT. Und dort habe ich jemanden kennengelernt. Auch die habe ich mir nicht getraut, lange anzusprechen, weil ich irgendwie dachte, das ist ja sehr klischeehaft, im Fitnessstudio eine Frau anzusprechen, ohne irgendwelche Hintergedanken zu haben. Irgendwann haben wir dann den Kontakt miteinander gefunden. Und als wir uns das erste Mal privat auf einen Kaffee getroffen hatte, hatte sie ihre Cocker Spaniel dabei. Und ich hatte wirklich nichts mit Hunden zu tun. Und irgendwas hat dieser Cocker Spaniel oder diese mit mir gemacht. Und das war die Geburtsstunde für Capri.
Mhm.
Ja, also seitdem habe ich mich so unterbewusst damit beschäftigt. Und dann merkt man ja, wenn man sich mit etwas mehr beschäftigt. Und wenn ich es wirklich ernst meine, erkenne ich das bei mir immer, dass ich so, daher das Kompetitive auch, dass ich dann über die Schmerzgrenze hinausgehe. Also dann fange ich an, mir wirklich Mühe zu geben. Und ich habe mich dann wirklich in dieses Thema Cocker Spaniel reingelesen und habe wirklich gemerkt, wie spannend ich das fand.
Ich kenne dich nicht privat, aber was ich so auf Insta sehe, bist du so ein toller Hundepapa.
Ja, danke, und das macht mich wirklich sehr.
Wirklich, das ist so toll. Ich meine, ich bin selbst Hundepapa und auch, wie du sagst, Helikopterpapa, geht es mit meiner Emma ganz bestimmt auch so. Aber ich finde es wunderbar. Ich habe in deinem Insta-Kanal rumgestöbert und habe gesehen, dass es der 21.08.2023 war. Da hat Capri quasi den Channel übernommen. Da kam nämlich das erste Bild von ihr, wo sie ganz klein auf deinem Arm ist. Ich glaube, da war sie noch nicht mal angekommen bei dir.
Ich habe sie tatsächlich am 15.08. das erste Mal gesehen, aber das erste Bild habe ich dann ein paar Tage später erst, weil ich wusste ja noch überhaupt nicht, ob ich mit also das war überwältigende Gefühle dort bei der Züchterin in Belitz. Daher, da schließt sich mein kleiner kulinarischer beruflicher Kreis, da kommt ja der gute Spargel her, Brandenburg,
Belitz. Ah, Brandenburg, ja.
Und genau, das wird dann um den 21. gewesen und am 16.9. habe ich sie dann abgeholt.
Und Capri steht sogar auf deinem Arm als Tätowierung drauf.
Das stimmt, ja. Also mein Motto ist, ohne Capri, ohne mich. Also uns gibt's nur noch im Doppelpack.
Das ist gut. Aber es ist sicherlich auch, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es ist sicherlich auch eine Herausforderung im Job.
Aber frag nicht. Da gibt es auch schon ein paar Sachen, die ich dann absage.
Zum Glück ist Capri eine sehr praktikable Größe. Das heißt, du kannst sie ganz gut mitnehmen, hast eine tolle Tasche, wo sie irgendwie drin chillen kann und so. Man kriegt das im Zweifelsfall nicht mit. Was wollte ich denn gerade? Ich habe neulich heute noch in einem Podcast schönste Antwort von dir gehört. Frage, es war auch ein kulinarischer Podcast. Die Frage war, was ist dein liebster Geruch? Weißt du noch deine Antwort?
Capri.
Oh, das ist so süß. Weißt du auch, wo an Capri dieser Geruch ist? Also gibt es eine bestimmte Stelle oder der komplette Capri-Geruch?
Nee, das ist rund um ihren Kopf.
Okay. Bei Wischlern ist es an den Pfoten.
Ja.
Und wir Wischler, Papas und Mamas sagen immer, unsere Hunde riechen nach Popcorn.
Ja, ja.
Und ich, mir geht das nicht. Das
ist bei Capri auch so.
Ja, ich liebe das. Nicht immer, das ist an manchen Tagen nach Popcorn. Jetzt werden einige Leute denken so, was ist denn hier los? Insta machst du auch schon ewig.
Ja.
Weißt du noch wo? Wann angefangen? Nee, weißt du nicht.
Nee, weiß ich wirklich nicht, aber ich glaube manchmal, dass es für mich miterfunden worden ist. Ich mag das.
13 Jahre. 10. April 2012. 10.04.2012 war dein erster Post.
Ach, wirklich?
Und zwar hast du ein Buch gepostet von Peter Lindbergh. 10 Women by Peter Lindbergh.
Ah, ja.
Also ein Foto, Fotobuch wahrscheinlich.
Das war Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Cindy Crawford.
Cindy Crawford, genau.
Tatjana Partis, also diese Supermodel-Zeit.
Ja.
Na? Ja, ja. Da.
Und es gibt ein sehr schönes, deswegen komme ich nämlich drauf, es gibt ein sehr schönes Format auf deinem Insta-Kanal. Das ist die Pressekonferenz am Samstag.
Die Fressekonferenz.
Oh, die Fressekonferenz?
Ja, mehr geht's Fressekonferenz.
Oh.
Das macht ja nichts.
Du musst die Buchstaben größer machen oder ich muss die Brille aufsetzen.
Ich bin froh, dass dir ein klitzekleines Fehlerchen in dieser unglaublichen
Vorbereitung. Was ist die meistgestellte Frage, Sebastian?
Also aktuell ist die meistgestellte Frage natürlich, wann es mit Fiete Gastro weitergeht.
Dankeschön.
Das ist die meistgestellte Frage.
Können wir die aufklären?
Der Plan ist auf alle Fälle in diesem Jahr.
Also, dass es weitergeht, ist sozusagen schon mal eine News.
Ja, dass es weitergeht, könnte eine News sein. Ja.
Und die zweite News ist wahrscheinlich noch in diesem Jahr.
Wahrscheinlich noch in diesem Jahr.
Wie cool. Fiete Gastro ist dein Baby, habe ich vorhin schon erzählt. Ja. Du hast das sozusagen entwickelt. Du hast Tim überzeugt, dann seid ihr losgegangen und dann habt ihr wirklich großartigen Erfolg gefeiert. Glaube ich, würde ich so sagen, und habt viel Spaß dabei gehabt. Und trotzdem wird genau in diesem Format auch das Dilemma eines Moderators irgendwie so ein bisschen deutlich, weil Tim irgendwann gesagt hat, so, ich muss mal eine Pause machen. Und als Moderator steht man dann da und auf einmal fehlt das Sujet, über das man bisher gearbeitet und geredet hat. Muss für dich auch komisch gewesen sein, oder?
Ja, ich weiß das dann natürlich, oder man weiß das ja schon immer etwas eher als der Rest der Welt oder sagen wir mal der Rest der zuhörenden Welt. Ich glaube, es ist auch okay, weil das unterstreicht ja die Liebe und die Leidenschaft, die man für dieses Projekt dann hat. Ich glaube, es ist okay, dass man erstmal geschockt ist und überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man merkt, das ist tatsächlich richtig so. Und das hat seinen Grund und dieser Grund wird sich dir schon in irgendeiner Art und Weise zeigen. Hat auch, glaube ich, viel natürlich mit Lebenserfahrung zu tun und mit Momenten, die man heute anders einschätzt, als man sie vor 5, 10 oder 15 Jahren eingeschätzt hätte. Das gehört ja zum Älterwerden dazu, Lebenserfahrung. Und ich bin mehr und mehr zu dem Punkt gekommen, dass es viel wichtiger ist, zu wissen im Leben, was man nicht mehr will, als darauf zu hoffen, zu achten und manchmal auch dahinterher zu sein, was man will. Ich würde gerne noch einmal Tim im weitesten Sinne rezitieren, der mir wirklich, oh Gott, seit ich ihn kenne, immer wieder diesen Satz mir um die Ohren gehauen hat, weil er wusste ja natürlich, ich will raus, ich will auf die Bühne, ich will vor die Kamera, ich will bekannt werden. Er hat mir immer wieder gesagt, Sebastian, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Ich habe es so gehasst und ob du es glaubst oder nicht, Markus, ich habe diesen Satz erst verstanden, nachdem klar war, dass wir jetzt eine Pause machen. Erst da wurde mir bewusst, was mit diesem Satz los ist, was es damit auf sich hat. Und seitdem ist das ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil in meinem ganz persönlichen Puzzle.
Glaube ich dir sofort, weil ich glaube, dass in diesem Moment, wo man erkennt, dass eine Abhängigkeit da ist, man da durchgeht, sich eben von dieser Abhängigkeit auch befreien kann und danach einfach freier und selbstbewusster eben auch weiter Total. Arbeiten kann. Also deswegen ist es vielleicht genau ein Schlag das. In die Fresse in dem Moment, aber am Ende ist es doch sehr gesund, um danach eigentlich erwachsener und reifer weiterzuarbeiten und zu erkennen, ich brauche den Tim gar nicht, ich komme ganz gut ohne klar und es entstehen neue Geschichten. Und mit dieser Freiheit dann weiterzumachen, ist was ganz Großartiges. Aber Tim, muss man ja auch sagen, dass es leicht gesagt ist, das mit dem Gras und dran ziehen, weil der natürlich irgendwie eine sehr rasante Karriere gemacht hat und sehr schnell sehr berühmt geworden ist. Also der so schnell wächst kein Gras, wie Tim damals groß geworden ist, ne?
Ja.
Ja, Fiete Gastro hatte ich zum Gastro-Experten gemacht. Hast du selber mal drüber nachgedacht, eine Gastronomie zu eröffnen?
Nö. Kaffee, Bar? Nee, aber das heißt nichts, weil manchmal sind diese Dinge ja auch sehr unterbewusst. Also was ich mir, glaube ich, irgendwie vorstellen könnte, wäre ein Place to be zu kreieren. Welcher Art auch immer, ob das jetzt ein Café, ein Restaurant, ein Kino oder was weiß ich.
Tatsächlich.
Ich könnte mir auch einen Blumenladen sehr gut vorstellen. Ich war jetzt gerade die Tage auf der Eröffnung von einem neuen Restaurant hier in Hamburg, das sehr italienisch opulent daherkommt, in einer sehr mondänen, großen Location, direkt an der Spielbank. Da kann man ja auch sagen, dass Pelicano, ehemalige Tarantella war, also Tarantella war voll drinnen.
Auch ein Promischuppen, ne? Tarantella war doch ein großer Promischuppen.
Ich glaube ja, Tarantella war nie meiner.
Okay.
Ich war da mit einem bestimmten sehr engen, guten Freundeskreis, waren wir über Jahre, als noch nicht so viel verheiratet und mit Kindern unterwegs waren und haben da einmal im Jahr uns zum Ganzessen getroffen. Das war auch immer toll, muss man wirklich sagen. Dieses jetzt dort eingezogene Piccolino, was zur Gigi Group gehört in München, und wer sich ein bisschen in der Gastro auskennt, der weiß, die Gigi Group, das ist schon wer. Die haben, glaube ich, 5 Restaurants in München, die alle so diese Schickeria-Sprache sprechen. Aber das haben die hier wirklich sehr gut hinbekommen. Also ich gebe den Zuhörenden hier, gerade wenn sie in Hamburg sind, wirklich den Tipp. Die haben 7 Tage die Woche auf, mittags und abends.
Wow.
Da mal vorbeizugehen, alleine fürs Auge. Es ist wunderschön, mit so viel Liebe, so viel Akribie, sehr, sehr hohe Qualität, tolles Besteck, tolles Geschirr, tolle Gläser, interessante, schöne Wassersorte zum Beispiel. Also selten so schöne Trinkflaschen, also Wasserflaschen gesehen.
Ist es so fancy Essen oder gibt es auch eine ehrliche Pasta?
Ne, es gibt eine sehr ehrliche Pasta.
Toll.
Also das fancy finde ich das überhaupt nicht. Ich finde, es ist Soul Food auf etwas zu hohem Niveau. Aber es ist toll.
Damit runden wir unser Gespräch ab und ich komme nochmal zu dem Anfang, denn ich möchte dich bitten, ob du, bei den Interviewhelden geht es ja immer darum, das Ziel zu haben, entweder gute Antworten zu geben oder gute Fragen zu stellen, ob du für unsere Zuhörenden nochmal 3 gute Empfehlungen für gute Podcast-Gespräche hast für den Fragensteller. Was sind so deine 3 Tipps, die du an Leute, die selbst in deiner Situation sind und die Fragen stellst, die du mitgehen möchtest?
Ich finde wirklich gut, was machst du eigentlich am Wochenende? Auch ein Zeit-Podcast. Kennst du den?
Nee.
Ganz toll. Also Christoph Amand und ich kann mir leider nicht den Namen merken, seiner Co-Host, die ist auch ganz tollen Redakteurin aus Frankfurt, glaube ich. Empfangen in jeder Folge, die freitags kommt, einen neuen Prominenten, also ist immer mit Prominenten. Und die Prominenten berichten, wie ihr Wochenende abläuft, für gewöhnlich. Aber das ist so gut recherchiert, weil diese Dame, deren Namen ich mir gerade leider nicht merken konnte, hat das ganze Wochenende, bevor das Gespräch losgeht, aufgedröselt und erzählt schon mal dem Gast, wie sein Wochenende aussieht. Und der Gast sagt dann, das ist Wahnsinn, du hast mit allem recht. Das Einzige, was nicht stimmt, so war es bei Christoph Kramer jetzt, ich trinke keine Coke Zero, das stimmt nicht und noch irgendwas nicht. Krass. Und dann wird das auseinandergenommen. Das ist ganz toll, weil sie stellen einfach schöne Fragen und man erfährt sehr viel Intimes über den Gast.
Also eine schöne Inspiration, wie man auch Fragen stellen kann.
Finde ich. Mhm. Dann hörbar Rust.
Du hast mich jetzt falsch verstanden, aber mach mal weiter. Gib mal ruhig mal Hörbar Brust von Bettina Brust, ist ein toller Podcast aus Berlin. Und die dritte Podcast-Empfehlung?
Die dritte Podcast-Empfehlung, ich bin gespannt, wie ich dich hätte verstehen können oder sollen. Und die dritte Podcast-Empfehlung, die ich gebe, ist der OMR-Podcast mit Philipp Westermeier, weil ich finde, da kann man sehr gut wirtschaftliche Themen nahegebracht bekommen, auch wenn man nicht so der Business-Punk ist. Und das ist schon sehr... sehr interessant.
Das stimmt. Und da packen wir gleich nochmal die Metaebene drauf. Dieses Alles gesagt Podcast von der Zeit mit Philipp Westermeier. Das finde ich auch richtig gut gewesen, weil man einfach dieses ganze OMR, die ganze OMR-Welt dadurch verstehen kann und auch versteht, Philipp ist ein junger Typ, der aus Essen, aus der Stadt Essen, also wer kommt aus Essen, kommt und.
Die meisten kommen nur aus Trinken.
Heute ist der Flachwitz-Freitag. Die Frage wäre eigentlich, was ich wirklich von dir wissen wollte, drei Gesprächstipps, drei Interviewtipps im Sinne von, wie stelle ich gute Fragen, damit ich gute Antworten bekomme? Ich wollte also gar keine Podcast-Empfehlung, aber das ist nett.
Die Frage noch einmal.
Kannst du drei Tipps geben für Fragensteller, wie sie gute Fragen stellen?
Ich glaube, was immer gar nicht so schlecht ist, eine Frage mit dabei zu haben. Ich habe ja gelesen, dass du, um daraus die Frage zu generieren, um einfach deinem Gegenüber oder deiner Gegenüber zu zeigen, ja, ich habe mich mit dir beschäftigt. Ich glaube, die zweite Sache, die ich sehr gerne und immer wieder mache, ist, Fragen aus eigenem Interesse zu fragen, um Dinge zu verstehen, von denen ich keine Ahnung habe. Da achte ich wirklich drauf, dass ich etwas rausziehen kann. Ich spreche am liebsten mit Menschen, von deren Tätigkeit ich keine Ahnung habe. Das ist übrigens etwas, was ich zum Beispiel auch an Menschen wie Tim sehr schätze, die immer weiter nachfragen, wie ein Dummkopf und fast nervig.
Ja.
Aber sie wollen es verstehen. Und das habe ich mir auch so ein bisschen abgeguckt.
Guter Punkt.
Gerade wo es jetzt hier um dieses Thema geht, wo ich als Gesellschaft eventuell einsteigen werde. Ich frage wirklich viele, 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 viele Fragen. Aber ich muss es ja verstehen.
Guter Punkt.
Also, und das Dritte würde ich jetzt da nahtlos draus schöpfen. Kennst du vielleicht auch. Ich sage immer, eine gute Moderation ist im Prinzip wie ein Gesellschaftsspiel. Wenn jemand dazukommt, muss es immer jemanden geben. Wie das Spiel funktioniert, weiß jeder. Aber es muss jemanden geben, der es gut erklären kann. Und das ist der Moderator. Die Inhalte, die wir kriegen, die kann jeder erzählen. Aber du, Markus, kannst sie deutlicher klar machen, unterhaltsamer klar machen, so dass es auch der Letzte versteht.
Bei meiner Abschlussfrage hätte ich ein bisschen üben sollen. Ist für mich in die Hose gegangen, das macht aber nicht, Sebastian.
Aber wieso? Ach, habe ich sie wieder falsch
beantwortet? Nein, du hast sie richtig beantwortet, aber beim ersten Mal habe ich sie so verwarzt.
Nee, soll ich was sagen? Da sind wir wieder beim Thema. Ich habe nicht richtig zugehört.
Ja, das habe ich beim zweiten Mal, habe ich gedacht, so okay, hört nicht zu.
Ja.
Das macht aber gar nichts. Wir sind nämlich jetzt auch beim...
Weil ich ein Video gemacht habe.
Wir sind beim Ende angekommen. Jetzt gibt's noch das Honorar für Capri. Das ist eine große Tüte mit ganz tollen Leckerlis. Das sind unsere Lieblingsleckerlis, die kriegt sie auch noch dazu. Und Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir ein Vergnügen.
Ich möchte mich wirklich sehr herzlich bei dir bedanken, lieber Markus. Und was mir jetzt ja auch auffällt, und das zeigt dann ja wirklich diese Stellung, die Capri bei mir hat. Es ist so schön, Geschenke zu bekommen, aber es ist noch viel schöner, Geschenke für Capri zu bekommen. Und deswegen hast du hier echt doppelt und dreifach alles richtig gemacht. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das hier eine ganz tolle gastgebende Geschichte ist. Ich habe einen Kaffee bekommen, ich habe ein Wasser bekommen. Es ist ein richtig schönes Studio hier, in dem es sehr warm ist, aber dafür kannst du nichts, lieber Markus. In Hamburg ist es, wir wissen ja alle, ich bin ein Riesenfan des Hamburger Wetters, nicht? Es ist ja Sommer.
Du pöbelst ständig im Wetter.
Ich kann es nicht verstehen. Und zwar voller Imbrust.
Wir haben 22 Grad, es geht eine leichte Brise.
Aber es fühlt sich an wie 26.
Und er tut so, als würde hier irgendwie...
Nee, heute ist gut.
Das
heute ist gut. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Dir.
Und folgt Markus auf Instagram.
So, dir auch. Und dieses Gespräch ist wieder einmal ein sehr guter Grund, selbst einen Podcast mit Interviews und Gästen zu produzieren, weil man einfach so spannende Leute mit ihren Geschichten kennenlernen kann. So ein ausführliches Gespräch wäre mit Sebastian und mir wahrscheinlich nicht zustande gekommen, wenn wir uns nicht für diese Podcast-Aufnahme verabredet hätten. Danke noch einmal, Sebastian, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich habe das Gespräch sehr genossen und liebe Grüße an Capri, die hatte in der Zwischenzeit ihren zweiten Geburtstag. Happy Birthday, Capri. Und wie cool. Jetzt haben wir auch noch aus erster Hand erfahren, dass der Podcast mit Sebastian und Fide Gastro noch in diesem Jahr weitergeht. Das ist richtig gut. Da wird zwar einige Veränderungen vom Format her geben, aber das wird bestimmt auch eine ganz, ganz spannende neue Staffel geben. Es gibt schon ganz viele schöne Folgen. Solltest du ihn noch nicht kennen, das ist eine schöne Hörempfehlung. Jetzt gerade für die Sommerzeit im Urlaub oder für lange Autofahrten oder vielleicht für Fernreisen oder sowas. Wenn du lernen möchtest, wie du gute Interviews führst und wie du mit starken Podcast-Interviews deine eigene Personenmarke präsentierst und aus deinen ZuhörerInnen deine Kundinnen werden, dann merk dir schon einmal, dass es im September eine Masterclass bei mir gibt. Dazu habe ich jetzt die Warteliste geöffnet und auch diesen Link für die Warteliste für die Masterclass findest du in den Shownotes und ich baue zurzeit den Kurs. Das heißt, alle Detailinformationen kommen dann bald. Für alle, die auf der Warteliste stehen, gibt es die Infos als erstes und es gibt obendrauf noch einen dicken Bonus. So, das war meine letzte reguläre Episode von meinem Sommerprogramm. Ich hatte dir ja letzte Woche schon in der Episode verraten, es wird keine Sommerpause in diesem Jahr geben. Dafür wird es ein Ferienprogramm geben. Das beginnt in der kommenden Woche und geht dann über den ganzen Monat, also 4 Episoden lang. Und vielleicht bist du ja auch im Urlaub, dann nimm mich einfach mit. Du kannst ja mal ein Foto vielleicht auf Social Media posten, wo du gerade den Podcast Interviewerhelden hörst. Dann verlinkst du mich bitte und dann teile ich das natürlich auch gerne in meinen Stories. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Sommerzeit, eine schöne Urlaubszeit. Egal wohin es geht und ob du zu Hause bleibst, genieße einfach die Zeit und lass es dir gut gehen. Bis nächste Woche. Sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.